Grüßi, mein Gast heute ist Mario Goldstein. Könnten Sie sagen, welches Ihrer Abenteuer am gefährlichsten war?
Mein gefährlichstes Abenteuer, würde ich sagen, war die Segelreise.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Mario Goldstein. Auf der Suche nach der großen Freiheit.
Schön, dass Sie da sind. Die Segelreise war aber ja auch spektakulär, oder? 5 Jahre oder 7, also insgesamt auf dem Boot 7, aber 5 Jahre unterwegs, glaube ich. Ne?
Knapp 7 Jahre unterwegs gewesen, ja. Letztendlich. Und das Gefährliche aus heutiger Sicht, wenn man zurückblickt, war das, dass wir so naiv waren zu der Zeit.
Weil Sie eigentlich gar nicht segeln konnten.
Ich konnte nicht segeln. Ich hatte keine Ahnung und ich war eigentlich nur getrieben von Träumen, vom Drang nach Abenteuer, von der Suche nach mir selbst und so. Das war so dieser Antrieb dieser Segelreise. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Und später dann, wenn man auf dem Meer ist, erst dann realisiert man, was man gemacht hat.
Lebensgefährlich war aber ja vermutlich auf jeden Fall auch Ihr Fluchtversuch aus der DDR, wo Sie dann plötzlich in Gewehrläufe reingeschaut haben.
Ja, das war auch natürlich ein Abenteuer, aber wenn man dem Freiheitsdrang folgt, dann ist es ein anderer Antrieb. In der Form, wenn man sagt, okay, man will erstmal nur raus aus dem Land, um dass man frei ist. Ne? Wenn man die Segelreise, ich war ja zu der Zeit frei, ich konnte frei entscheiden. Ja. Das war ein anderes Thema. Aber aus der DDR rauszugehen, das war eine Sache, wo man wusste, man muss die gefährliche Situation durchstehen, um dass man letztendlich rauskommt.
Na, aber es war doch auch eine freie Entscheidung. Also Sie mussten ja nicht raus, Sie mussten ja nicht versuchen zu fliehen.
Ja gut, es ist eine freie Entscheidung letztendlich auf jeden Fall, aber es ist grundsätzlich auch eine Entscheidung zwischen, wie möchte ich mein Leben leben generell? Möchte ich mich den Rest meines Lebens in die Mauern setzen und möchte mich in diesem System aussetzen oder möchte ich einmal mutig sein, um danach eben die große Freiheit zu leben?
18 waren Sie, ne? Als das damals über die tschechische Grenze gehen sollte.
Da war ich 18 Jahre.
War Ihnen dieses Risiko tatsächlich so bewusst, also dass da geschossen wird, dass Sie auch gut tatsächlich hätten dem zum Opfer fallen können?
Das Risiko, das war mir bewusst und natürlich mit 18 Jahren, vielleicht bringt man auch eine gewisse Blauäugigkeit trotzdem noch mit, wo man sagt, okay, wir schaffen das. Ne, man geht dann raus und fährt in die Tschechei rüber und sagt, Mensch, das kann ja nicht so schwer sein. Bolzenschneider und ran an Zaun und durchschneiden die Zäune und rennen. Ne? Und natürlich auch immer ein bisschen mit dieser, so eine bisschen jugendliche Arroganz war schon dabei, wir sind schneller wie die anderen.
Ihr wart zu zweit?
Da waren zu zweit damals, ein Freund von mir mit dabei gewesen und vielleicht wollte ich es ihnen auch zeigen, weil 3 Jahre vorher wurde ich ja schon mal eingesperrt. Das hat vielleicht sich auch ein bisschen mitgetragen.
Also so. Da waren Sie dann 15. Da gab es auch schon Inhaftierung wegen versuchter Republikflucht, aber da saßen Sie im Klassenzimmer, also da war doch gar nichts.
Ja, das war eine Überraschung, auch selbst für mich damals gewesen, weil wie man halt so als Jugendlicher tickt, ne? Man hat Freunde, man unterhält sich und denkt, Mensch, ey komm, wir können doch abhauen. Wie könnte man denn abhauen? Ich meine, wir haben 10 Kilometer von der Grenze entfernt gewohnt, also wir wussten, dort ist die Grenze, wir wussten, es ist schwierig, das zu überwinden. Und dann kommt man auf so abenteuerliche Fluchtgedanken, wo man sagt, mein Gedanke war damals eben ein Agrarflugzeug zu fliegen und damit einfach über die Grenze zu fliegen.
Ganz aber
einfach.
Das war nur ein Gedanke, also Sie haben das Flugzeug noch nicht zusammengeschraubt.
Nein, das war ein Gedanke, aber der wurde laut ausgesprochen. Ja. Und allein das war damals eben gerade auch für die Staatssicherheit schon ein Alarmsignal, zu schauen, okay, wer spricht darüber, was will derjenige und dann den erstmal wegzunehmen und dementsprechend nachzuhaken, was steckt da dahinter.
Und das war also buchstäblich aus dem Klassenzimmer?
Das war aus dem Klassenzimmer, wurde ich rausgeholt früh um 8 mit 15 Jahren eingesperrt, dann erstmal 12 Stunden verhört logischerweise. Und dann hat man mich einfach ins Gefängnis geschafft. Das war für mich unbegreiflich damals. Ich habe geweint, ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass ihr das jetzt hier macht. Ich könnte das gar nicht begreifen, weil ich habe zu der Polizei damals gesagt, klar, ich wollte abhauen. Ich habe gesagt, das war so. Ja. Ich habe damit im Gedanke gespielt. Ja. Sag ich, aber heute ist das gerade gar kein Thema für mich. Ich war gerade frisch verliebt mit 15, ich war froh, dass alles schön ist. Aber das war denen natürlich egal.
Und Sie waren einige Zeit dann in Untersuchungshaft, ne?
Es waren letztendlich dann 2,5 Monate draus geworden. Eingesperrt wurde ich am 5. November. Es war also auch über Weihnachten. Es war eine harte Zeit gewesen, auch wo ich selbst an meine Grenzen kam, Selbstmordversuch und so weiter, wo ich eben einfach gedacht habe, das Leben ist zu Ende.
Ne? Wieso Selbstmordversuch? Weil Sie gescheitert waren? Oder wie kommt es dann in der Situation dazu?
Na, in dem Moment bricht das ganze Leben auseinander. Ne? Mhm. Man hat ja auch trotzdem einen gewissen Plan in seinem Leben. Man ist in der Schule, man möchte einen Schulabschluss machen. Ich hatte das damals natürlich gedacht, gut, wenn ich jetzt mit 15 geflohen wäre, ne, dann hätte ich das natürlich im Westen weiter verfolgen müssen. Schulabschluss, Lehre und so weiter. Aber wenn man dann eingesperrt unter DDR, mein Anwalt hat damals gesagt, ich werde wahrscheinlich 2 Jahre im Gefängnis sitzen. Das heißt, ich wusste, ich werde keinen Schulabschluss machen können. Ich werde keine Lehre zu Ende bringen können, nicht in dieser Zeit. Was danach wird, keine Ahnung, 3 Jahre waren für mich damals lange. Wusste man nicht, was wird denn da passieren. Und dann natürlich diese ganze Umgebung, viele Kriminelle damals auch im Gefängnis gewesen, dieser Hass, den man auch gespürt hat. Und das sind schon so Dinge, die den so einen jungen Menschen ganz schön drücken.
Ja. Versucht sich die Pulsadern aufzuschneiden.
Genau.
Und was war dann das Ergebnis?
Ja, das ging alles ziemlich schnell. Die haben mich auch beobachtet. Die wussten, ich bin labil. Das haben die schon gemerkt. Und die haben mich dann eigentlich, nachdem sie das festgestellt haben, dass das jetzt bei mir hier außer Kontrolle gerät, im Keller geschafft, in so einer Arrestzelle und haben mich dort einfach ans Bett gekettet. Fertig.
Ans Bett gekettet?
Genau.
Wie lange?
Ich glaube 2 Tage damals. 2, 3 Tage. 2 Nächte. Mhm. Einfach so eine Decke drüber geworfen und das war's. Ja, und dann liegst du da und dann habe ich geschrien und ich habe gezerrt. Aber irgendwann gibt man auf, das ist ganz klar dann.
Ja, ich finde nur irre, dass das mit 15 insgesamt schon so passiert ist, dass sie mit 15 schon so weit waren. Also wenn man auf der anderen Seite hört, dass sie eigentlich familiär in einer ganz liebevollen Umgebung groß geworden sind.
Keine Ahnung, warum mich der Freiheitsdrang so gepackt hat. Das ist ein Thema, das begleitet mich durchs ganze Leben schon. Ich wurde auch immer sehr frei erzogen. Also meine Mutter hat mich nie zurückgehalten, hat immer gesagt, geh raus. Und ich war immer nur draußen unterwegs im Wald und mit dem Fahrrad. Und wir haben da die ganze Gegend unsicher gemacht. Und ich durfte immer frei entscheiden, was ich in mein Leben wollte. Und so hat sich also dieses Freiheitsding so reingezogen in mein Denken. Mhm. Und vielleicht resultiert das daraus. Das zu analysieren ist nicht so einfach. Aber irgendwie trägt sich das durch mein Leben. Und natürlich dann durch dieses Eingesperrtsein ist das nochmal verstärkt worden. Klar. Auch weil ich gemerkt habe, okay, Freiheitsdrang, Angst, da kommt auch ein Konflikt dann.
Aber haben Sie denn zum Beispiel, also nachdem Sie dann wieder draußen waren, dann haben Sie ja doch eine Lehre, glaube ich, gemacht als Maurer, wenn ich das richtig gerade habe, vor dem 2. Fluchtversuch, der dann 88 war. Haben Sie in der Zeit, da ging es ja auch schon los mit der politischen Opposition dann in der DDR, haben Sie sich da auch mal versucht zu engagieren?
Nee. Ich habe mich dann komplett zurückgenommen nach dieser Erfahrung im Gefängnis mit 15 Jahren, habe dann meine Strategie geändert. Ich bin dann verhältnismäßig ruhig geworden in diese Richtung, habe dann meine Schule zu Ende gemacht, habe dort auch zielstrebig gearbeitet und gelernt und wollte dort gute Abschlüsse machen. Für mich war wichtig, dass ich einen guten Lehrabschluss mache. Ich bin dann auch bester Lehrling geworden und ich wurde natürlich gefeiert dort. Ich sollte dann studieren und 3 Jahre zur Armee und in die Partei eintreten. Das waren damals so diese Absichten, die man dann mit solchen Leuten verfolgt hat, mit mir. Und ich habe mich natürlich immer zurückgehalten. Und als ich dann den Ausreiseantrag gestellt habe mit 18, ist natürlich die Bombe geplatzt, dass ich eine ganz andere Strategie verfolgt habe. Und dann, das war natürlich eine große Enttäuschung für meine Lehrmeister und so weiter.
Und das haben wir ja auch nicht genehmigt gekriegt erst, sondern eben dann diese 2. Flucht. Wie lange sind Sie da dann gesessen?
6 Monate.
6 Monate.
Dann nochmal 6 Monate.
Bevor Sie dann freigekauft wurden, so ganz klassisch.
Richtig, dann wurde ich klassisch freigekauft. Rechtsanwalt Vogel, der hieß ja damals der Rechtsanwalt von Berlin, der dann diese ganzen Verhandlungen im Westen geführt hat. Wer wird jetzt freigekauft? Nach welchem System das ging? Welche Listen da rumgereicht wurden? Keine Ahnung.
Plötzlich jedenfalls hat es geklappt.
Richtig.
Sie waren im Westen. Als Sie noch im Osten waren, und zwar 4 Jahre alt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das Lied in der DDR-Hitparade war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es sehr beliebt war auf alle Fälle. Manfred Krug, der damals ja auch noch drüben war. Wenn's draußen grün wird.
Monat Mai, als alle Knospen schwangen, da ist nicht nur in Heines Herz Liebe aufgegangen. Wenn's draußen bunt wird, dann wird mir so gut zumut. Und auf jeder Blume, jedem Getier, dann steigt der Saft in Bäume und auf uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.
Das Lied zur Jahreszeit, Manfred Krug, wenn es draußen grün wird, aus dem Jahr 73, hier in Bayern 2, in 1:1 der Talk mit Mario Goldstein. So, 89 sind Sie dann angekommen im Westen.
Richtig.
Nachdem Sie freigekauft waren. Da kriegt man erst ein bisschen Geld, ne? Haftentschädigung, glaube ich, Soforthilfe, wenn ich das in Ihren Büchern richtig nachgelesen habe, 1500 Mark waren das damals so ungefähr?
Ja, 480 D-Mark. Mhm. Haftentschädigung habe ich damals bekommen, also pro Monat 80 D-Mark damals, das war so festgelegt. Und Soforthilfe, ja, kann sein, 1500 Mark. Und dann gab es noch so einen Einrichtungskredit, den man nehmen konnte, 3000 D-Mark, den man zurückzahlen musste dann.
Was haben Sie sich als erstes gekauft?
Was habe ich mir als erstes gekauft? Ich glaube, was zum Anziehen damals. Mhm. Weil ich kam mit einem Plastebeutel. Ich hatte nichts.
Sie kamen aus dem Gefängnis.
Aus dem Gefängnis, genau. Ich hatte nichts. Ich hatte nur meine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Ich kam dann nach Gießen. In Gießen gab es dann auch so eine, ich sage es mal, eine Art Kleiderkammer, wo man mal durchgehen konnte und mal schauen konnte, findet man was zum Anziehen. Mhm. Und dann bin ich ja ziemlich schnell, oder hatte das Glück, dass ich ziemlich schnell abgeholt wurde dann von meiner Oma, ihrer Schwester eigentlich, die ja 2 Schwestern hatte, die im Westen gewohnt haben. Und eine davon hat mich abgeholt. Und so bin ich dann auch nach die Heilbronner Ecke gekommen.
So, und dann, ein paar Monate später, waren die Grenzen offen. Also fragt man sich da nicht schon mal, naja komm, hätte ich jetzt das Stück nicht doch noch aushalten können da drüben?
Ja, wenn man zurückblickt, dann kann man das natürlich sagen. Ja. Aber in dem Moment, wenn die Entscheidung getroffen wird, ich fliehe, weiß man davon natürlich
nicht. Nein, klar, aber zurückblickend, also als Sie dann gehört haben, jetzt sind die Grenzen offen, und dafür war ich jetzt ein halbes Jahr in Haft, wenn ich dieses halbes Jahr einfach noch Ruhe gegeben hätte, dann hätte ich auch so ausreisen können.
Ja, aber so ticke ich nicht. Bei mir ist es so, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann habe ich die getroffen, dann ist es passiert und dann lasse ich auch schnell los, diese Geschichte, weil letztendlich bringt es ja nichts, immer zurückzublicken und sagen, hätte ich mal das gemacht. So, weil wenn man danach geht, ist man immer mit der Vergangenheit beschäftigt. Man muss ja aber immer sehen, dass man ins Hier und Jetzt kommt, nach vorne schaut und deswegen lasse ich ganz schnell die alten Geschichten los. Es musste zu der Zeit sein, es hat letztendlich zum Erfolg geführt, ich bin im Westen gekommen, dass dann ein halbes Jahr, ein Jahr später dann die Grenzen auf sind und sich alles verändert hat. War trotzdem schön, letztendlich.
Ja. War der Freiheitsdrang damit dann erstmal befriedigt und erschöpft? Weil man könnte annehmen eigentlich, dass Sie jetzt dann sofort anfangen, große Reisen zu machen, aber war nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Das war ja auch eine Fehlinterpretation. Man kommt im Westen, man denkt, oh, der Westen, das war ja damals das große Vorbild, da drüber zu kommen. Die Leute, die haben alle glücklich ausgeschaut irgendwie, dachte man, ne? Die haben alles, die können reisen, wohin sie wollen, die können sich frei äußern, die haben da keinen Stress in der Beziehung. Und wenn man dann aber eintaucht in dieses System hier, dann merkt man, aha, alles klar, ganz so einfach, wie man sich das vorgestellt hat, ist es letztendlich auch nicht. Aber für mich damals war die Triebfeder, war damals erstmal Geld zu verdienen. Weil ich dachte mir, okay, wenn du Geld hast, dann kannst du dir alles leisten, dann kannst du reisen, du bist frei, du kannst machen, was du willst, du hast gesellschaftlichen Status und so weiter, was ja auch heute noch sehr verbreitet
also
ist.
Also voll auf den Kapitalismus reingefallen.
Volle Kanne, auf Kapitalismus reingefallen und alles reingehauen, was ich hatte, um meine Ziele zu erreichen. Und das heißt also dann auch Selbstständigkeit und so weiter.
Das Ziel war einfach formuliert, Millionär werden.
Das war das einfache Ziel, ja.
Super.
Ja.
Kann man Millionär wirklich werden, wenn man auf Marktständen diese Fensterwischer verkauft?
Kann also man werden, ja.
Echt?
Es gibt Beispiele, ja.
Verdient man da echt so gut? Das hätte ich nie so.
Ja, man kann mit so Fensterputzgeräten Millionär werden, wenn man will und wenn man fleißig arbeitet und das über ein paar Jahre durchhält und vielleicht auch ein bisschen Glück dazu mitkommt noch, kann man das schaffen. Ich glaube, ich habe nicht die Mentalität zum Millionär werden, weil ich auch jemand bin, der lebt. Das heißt, ich gebe mein Geld da raus.
Aber zum Fensterwischer verkaufen?
Als Verkäufer bin ich gut, sehr gut geeignet, ja.
Sie sind da echt über die Märkte gezogen.
Richtig, ich bin über die Märkte gezogen. Ich habe überall Fensterwischer verkauft, wo halt Platz war. Auf Messen später auch viel Grüne Woche und so weiter. Berlin und Leipzig und Köln und ja, wo es halt gerade Platz gab.
Aber Millionär war nichts. Es war aber auch nur einer von ganz vielen Gewerben und Geschäften, denen Sie nachgegangen sind.
Richtig, ich habe ja Druckerei gehabt dann noch und habe dann eine Baufirma aufgemacht, Bauträger. War dann im Handel auch noch tätig, habe dann mit Glas gehandelt und so weiter. Also ich habe alles Mögliche angefasst, wo ich mir eben Geld versprochen habe, habe dann auch 80 Stunden die Woche gearbeitet, Samstag, Sonntag nicht zu Hause. Das war natürlich auch ein sehr zeitintensives Unterfangen.
Und mal hat es geklappt und mal nicht. Also Millionär hat nie geklappt, aber zwischendurch gab es auch nochmal eine Insolvenz oder so?
Einmal ja, dann ganz zum Schluss, das war dann die Bauzeit. Da hatte ich schon 5 Firmen zu der Zeit, da war ich sehr eingebunden. Und da war gerade so dieser Einbruch der Baubranche gewesen und ich hatte eine Baufirma mit einem Freund zusammen, Architekten, und wir hatten eine Bauträgerfirma, die praktisch diese Häuser baut und diese Bauträgerfirma, die hat es dann nicht geschafft, da haben 200.000 irgendwann mal gefehlt. Ja, aber das war auch der Knackpunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, pass mal auf, wenn du nicht in dem Geldding mitspielen kannst, dann bist du eigentlich nichts wert. Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass von außen auch sich Leute abwenden, dass man eben nicht mehr diese Anerkennung erfährt, die man so fehlinterpretiert als gesellschaftlichen Status und so weiter. Und da habe ich dann angefangen, mein Leben zu überdenken. Was ist denn eigentlich das Ziel im Leben? Ist es Ziel im Leben, Millionär zu werden oder wo willst du denn hin?
Ne? Und? Sie wollten dann erstmal nach Mallorca.
Das war dann das Resultat aus der Überlegung. Bei mir ging es darum, hey, du willst ja eigentlich gar kein Millionär werden. Überleg dir mal, du willst frei werden und du willst im Grunde mit glücklich sein. Mhm. Das sind ja eigentlich so diese Resultate. Mit meiner Familie war es zu der Zeit schon so, dass man gemerkt hat, dieses ganze Streben nach materiellem Besitz hat dort auch schon einiges kaputt gemacht.
Familie, ja. Darf ich nachreichen, Hochzeit 95, ja. Dann 96 ein Kind.
Richtig, also mein Sohn und meine Frau, da ich damals schon 5 Jahre zusammen war zu der Zeit, wir haben dann geheiratet und wollten eben, da war noch mein Millionärsstreben voll im Gange. Und 5, 6 Jahre später kam ich dann eben mit dem Ding, ich sage, hey komm, lass uns alles verkaufen, lass uns rausgehen, lass uns einfach am Strand langlaufen und eine kleine Bar betreiben. Das war dann so dieser Cut von diesem doch intensiven Dasein hier in Deutschland eben zu diesem, ja.
Aber das ist interessant, gell? Also andere würde man annehmen, macht so eine Familie, gerade so mit so einem kleinen Kind, so das traute Glück und wie auch immer, macht einen das ja eigentlich erstmal möglicherweise sesshafter und verschiebt ja an sich schon auch die Werte irgendwie. Aber bei Ihnen ging es gerade in die andere Richtung los. Also eben dann da nochmal in Anführungszeichen abzuhauen, nach Mallorca zu gehen, da ist Ihre Frau auch gar nicht mehr mitgegangen, ne?
Die ist da nicht mehr mitgegangen. Nee. Ich bin da immer auch sehr stark in meiner eigenen Selbstreflexion. Man könnte es vielleicht auch Ego nennen. Ich habe ein ziemlich starkes Ego. Ich denke immer viel über mich nach. Was habe ich gerade gemacht? Was habe ich gerade erfahren? Was wird mir das im Leben bringen, wenn ich das so weitermache? Ne? Und gibt es dort Alternativen? Gibt es dort irgendwelche Auswege? Und dann sucht man natürlich, das dauert eine Zeit. Das ist auch eine Frage des Nachdenkens, Selbstreflexion und so weiter, die man machen muss. Ne?
Das mit dem Ego machen wir vielleicht nachher nochmal kurz. Aber könnte man tatsächlich jetzt hier schon sagen, es kam dann letztlich zur Trennung eben von der Frau, dass sie diese Familie letztlich ihren Träumen geopfert haben?
Das ist ein Thema, das hatte ich vor kurzem erst mit meinem Sohn gehabt, der ja damals zu der Zeit 6 Jahre alt war. Ne? Und ich habe jetzt zeitweise immer gedacht, ich konnte nicht anders, ich musste das machen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es tut mir leid. Ne? Also ich habe da auch mein Fokus verschoben oder auch mein Gefühl dazu hat sich verändert. Damals war das so, eben, wie wir es gerade hatten, so diese Ego-Schiene, aber ich muss das jetzt machen, ich habe das Recht, glücklich zu sein und das herauszufinden. Heute würde ich sagen, okay, es tut mir leid, weil man auch mal sieht, was man mit solchen Entscheidungen auch für Folgen produziert.
Ne? Konnte das annehmen?
Er kann es mittlerweile annehmen, ja. Er ist 22, er ist gut auch reflektiert und wir sprechen viel über diese Situation, über diese Zeit und was daraus resultiert.
Gut, super. Ja, ja. Jetzt müssten wir eigentlich Musik vom Ballermann spielen, weil die Bar auf Mallorca war. Aber das lassen wir aus, oder? Die haben sie auch
ja, Herzog Röder oder irgendwas.
Lange, ja, die haben sie auch lang genug gehört. Nachdem es aber dann bald ja in die Karibik ging, spielen wir Bob Marley, oder?
Cooles hier. Ding.
Kaya. Der Talk in Bayern 2 mit Mario Goldstein, der mit Anfang 30 einen großen Geldbeutel gebraucht hat, weil er dann alles verkauft hat. Stimmt das alles bis auf ein paar Schuhe?
Ja, richtig.
Was ist denn das für ein Gefühl?
Befreiendes Gefühl war das damals. Also ich habe damals alles verkauft, was ich hatte. Ich hatte ja 2 Firmenbeteiligungen, ich hatte eine Druckereibeteiligung, ich hatte eine Eigentumswohnung zusammen mit meiner Frau gehabt und so weiter. Und diese ganzen Dinge, die habe ich damals innerhalb von einem Jahr fast, kann man sagen, ist das alles verscherbelt worden von mir, weil ich auch das Geld haben wollte. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Das ist so meine Mentalität, so dieses Absolute. Ne?
Aber Sie sagen befreiend. Es könnte aber auch sein, dass ein bisschen Verzweiflung vielleicht auch schon mit drin steckt. Im Sinne von, ja, gescheitert, der Traum Millionär war nicht gescheitert, Familie auch nichts, mit der Bar hat es auch nicht mehr geklappt in Mallorca. Ich frage, ich weiß nicht.
Heute sehe ich das als einzige Möglichkeit. Also ich habe ja heute auch viel Gespräche mit Leuten, die sagen, ach Mensch, aussteigen und so, wie geht denn das und so. Und ich glaube, das Loslassen von Dingen ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wo wir in Deutschland an sich nicht sehr gut sind an sich. Wir versuchen, unsere Sachen festzuhalten, möglichst aufzubauen, zu erhalten. Und ich bin eher einer, wenn ich sage, okay, ich merke, dass ich auf dem Holzweg bin, dann lasse ich die Dinge los, um eben neue Dinge anfangen zu können.
Ziel war Weltumsegelung.
Richtig.
So, jetzt sind wir an dem Punkt von vorhin, blöd, dass man nicht segeln kann, aber kann man ja mal machen. Bei diesem Prozess so loszulassen und so letztlich dann ja, wie Sie sagen, das war ja dann so der Schritt zum Aussteiger, weil als Barkeeper in Mallorca bist du ja nicht wirklich ein Aussteiger. Es hat wohl eine Reise nach Indien gegeben, die auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Was ist da passiert?
Nun, in Indien war es so, dass ich eigentlich gemerkt habe, ja, wie so ein Traum war das für mich, das Indien, wie so ein Film. Ich bin da durch Indien gefahren, ich saß dort im Zug drin, der so mit 40 km/h durch die Felder gerollt ist, am Morgen, als wir Richtung Varanasi gefahren sind. Das war ja eine Zugfahrt von 22 Stunden, da sitzt man 22 Stunden im Zug, kann sich so vorstellen, mit der Stirn am Fenster lehnend und schaut dort raus auf diese Felder und sieht dann diese kleinen Siedlungen, wo da einfach ein paar Strohhütten stehen, die Menschen draußen im Freien schlafen. Dann schaust du auf die Felder, da gucken so alle 10 Meter so ein kleiner Kopf früh um 7, 8 raus, wo die Leute dann auf Toilette gehen, weil die gehen einfach aufs Feld. Da guckst du das alles an und dann denkst du, Mensch, das ist wieder so ein Kontrastprogramm. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher in meinem Leben. Ich komme aus Deutschland. Ne? Wenn du hier durch München läufst, da läuft dann jemand früh mit einem kleinen Wasserbehälter in den Park rein. Ne? Jeder hat dort seine Toilette und so weiter. Aber das ist dort nicht so.
Und das hat mit den Auslöser gemacht, zu sagen, okay, jetzt...
Das war so mehr ein spiritueller Wandel, hat sich dort vollzogen dann auch. Ne? Ich meine, ich war noch in Varanasi. Ich habe dort auch gerade zu der Zeit viel losgelassen in Deutschland. Ich habe dann diese Erfahrung gemacht in Nepal oben, in Leh, praktisch diese buddhistische Erfahrung auch mit den Mönchen. Da war schon so ein bisschen die Dalai Lama-Affinität für mich entstanden, wo ich auch schon ein bisschen gelesen habe.
Zu dem kommen wir gleich. Ja. Jetzt müssen wir erst noch kurz die Welt umsehen. Entschuldigung, also jetzt müssen wir erst noch 5 Jahre die Welt sehen.
Ja, das ist ja schnell
oder,
gemacht.
Oder das ist ja schnell gemacht, genau.
Ja, klar.
Also ich frage mich ja schon, ohne wirkliche Segelerfahrung auf eine Weltumsegelung im Katamaran. Es klingt nicht direkt nach kalkuliertem Risiko oder passt kalkuliertes Risiko einfach nicht zu Ihrem Freiheitsbegriff?
Das passt nicht zu meinem Freiheitsbegriff. Bei mir geht es viel an Glaube an mich selbst. Mhm. Ne? Wenn ich an mich glaube, wenn ich sage, okay, ich kann das machen, weil Segeln ist letztendlich nichts anderes wie ein Grundverständnis für Physik. Mhm. Das heißt, es kommt irgendwo Wind her, es muss irgendwo ein Segel hingestellt werden, damit sich das Schiff von A nach B bewegt. Mhm. Ne? Das konnte ich, das wusste ich. Ich kann das mir anschauen, ich kann das schnell lernen. So, also wusste ich, alles klar, Segeln kann nicht so schwer sein.
Ist aber ein Unterschied, ob man es am Starnberger See macht oder einmal über den Atlantik.
Das habe ich unterschätzt, die Psyche des Segelns. Aha. Deswegen bin ich auch im ersten Teil meiner Reise überglücklich gewesen und im letzten Teil meiner Reise todunglücklich, weil ich eben den Kontrast unterschätzt habe, der dort auf mich zukommt.
Das Geld eben haben Sie investiert in den Katamaran, in die Finanzierung dieser Reise, tatsächlich dann eben 5 Jahre auf 5 Meeren in 22 Ländern, von Thailand bis Karibik. Wie kann es sein, dass Sie da nie ein Land gefunden haben, wo Sie gesagt haben, ah, hier ist so schön, da bleibe ich jetzt?
Keine Ahnung, weil wie gesagt, die Weltumsegelung, das war ja so dieses Standardprogramm, okay, wir müssen weiter, ne, wir müssen weiter. Und wir haben uns aber trotzdem lange aufgehalten, teilweise an Inseln. Wir waren ja lange in Chagos Archipel im Indischen Ozean, 3 Monate, 5 Monate in Seychellen gewesen. Wir waren 6 Monate in Griechenland, in Kos damals gewesen, 5 Monate in Brasilien, fast ein Jahr in der Karibik, auf den Grenadinen.
Aber irgendwann war immer wieder gut.
Irgendwann war es immer an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich hier die Insel gesehen, jetzt wird es Zeit weiterzuziehen.
Und wieso war das dann am Schluss so, dass Sie das Boot wie eine Zelle empfunden haben?
Ja, das ist die große Frage. Das hat viel mit Psychologie zu tun. Am Anfang war das eine befreite Situation. Man sitzt auf dem Schiff, man schaut die Karte sich an und sagt, okay, 1000 Kilometer kein Land um mich herum. So, mir wurde auf einmal klar, okay, mich kann keiner erreichen. Kein Postbote, nichts.
Schwieriger.
Ich bin frei. Ich bin frei. Das war die Definition von Freiheit. Ja. So. Und später war das dann so, wo ich gesagt habe, okay, ich komme eigentlich von dem Schiff gar nicht runter. Mir war dann das Schiff irgendwo zu einer Einzelzelle geworden. Und ich saß dann auf dem Schiff und das sind so, so emotionale Momente, die man selbst nicht steuern kann. Und das macht's gefährlich, wo man dann irgendwann mal so einen Ruck kriegt und sagt, okay, spring doch einfach über Bord, dann bist du frei. Mhm. Ja, so und als dieses Gefühl 1, 2, 3 Mal aufkam bei mir, wusste ich, ich muss aufhören, weil die Gefahr zu groß war dann.
Wobei die Einzelzelle war meistens ja eine Zweimannzelle oder ein Mann, ein Frauzelle, weil sie waren nicht ganz allein, sondern haben eine Partnerin, eine neue, damals dabei gehabt und so teilweise auch noch ein Kind, das während,
meine Tochter,
der Zeit,
genau, meine
während
Tochter.
Der Zeit auch noch auf die Welt gekommen. Aber das Kind ist nicht auf dem Katamaran dann auch noch zur Welt gekommen, nein.
Nein, das Kind ist in Deutschland auf die Welt gekommen, war aber fast 4 Jahre mit auf dem Schiff gewesen.
Okay, ja. So, und die wollten dann aber beim nächsten Abenteuer auch nicht mehr mitfahren.
Nein, das ist ein so ein Phänomen, was ich beobachte bei mir, dass sich so nach meinen großen Abenteuern auch immer die Beziehungssituationen verändern. Die Frage ist jetzt, liegt es an mir oder liegt es vielleicht an den Partnern, dass die irgendwie sagen, okay, es reicht mir jetzt, ich kann noch genug erfahren. Ich glaube, mein Leben geht jetzt woanders lang.
Ne, ich kann die gleiche Frage wie vorher nochmal stellen. Haben Sie da wieder eine Familie Ihren Träumen geopfert?
Weiß ich nicht. Wie will man das definieren?
Sind Sie da auch schon so weit, wie Sie gerade erzählt haben, von dem ersten Sohn, die Jahre vorher, dass Sie sich inzwischen gut mit ihm austauschen können, dass das irgendwie ein Verständnis, ein wechselseitiges ist? Ist es da auch so?
Es war eine andere Situation zu der Zeit, weil wir nach 7 Jahren Segeln gemeinsam zurück nach Deutschland kamen. Mhm. So, und diese Reise, die danach folgte, die ich dann zum Dalai Lama nach Indien gemacht habe, die war ja nicht als Ausstieg zu definieren. Das war eine Reise, die hatte ein Ende. Das war also klar, dass wir dort innerhalb von einem halben Jahr, ein Jahr, sag ich mal, diese Reise beenden werden und wieder zurück nach Deutschland kehren. So war das ganz anders angedacht.
Okay.
Ne? Und Opfer, ich bin da ein bisschen vorsichtig mit, wer opfert sich wem. Ne? So letztendlich ist man sich selbst nur eine Antwort schuldig im Leben immer. Und ich glaube nicht, dass man sich opfern sollte. Weil es muss sich keiner opfern. Jeder hat das Recht, frei zu sein, jeder Mensch. So, natürlich hat man eine Verantwortung, gerade für Kinder. Ne? Und ich glaube, dass ich in gewisser Form der Verantwortung zu meinen Kindern immer gerecht geworden bin. Auch in Absprache natürlich mit den Frauen dazu, weil die hatten natürlich auch einen Anspruch auf das Kind und hatten auch gewisse Vorstellungen. Was machen wir mit unserem Kind? Richtig. So, und da bin ich mal, ich würde sogar behaupten, dass ich teilweise sogar schlechter weggekommen bin, weil ich mehr nachlassen musste.
Okay.
Weil meine Vorstellung anders gewesen wäre. Ich hätte meinen Sohn auch gerne mit über den Atlantik genommen, wäre kein Problem gewesen.
Ja, oder eben dann vielleicht auch auf dem ausrangierten Wasserwerfer 12.000 Kilometer. Man muss ja draufkommen. Wo kommt so eine Idee her, auf dem ausrangierten Wasserwerfer 12.000 Kilometer nach Indien zum Dalai Lama zu fahren? Weil das ist da, was hast du geraucht? Wo kommt
das? Derzeit habe ich gar nicht geraucht, da war ich nicht Raucher. Aber das Ding ist das, das ist auch eine Entwicklung. Man hat erst so den Anspruch, selbst glücklich zu werden. Dann kam die Segelreise. Das heißt, ich habe 7 Jahre nach meinem eigenen Glück gesucht und habe auch viel erfahren und viel gefunden. Und irgendwann kommt man auf den Punkt, wo man sagt, Mensch, sich selbst nur glücklich machen bringt ja auch nichts. Dann möchte man gern Glück auch teilen. So, und wenn man zu diesem Punkt mit Teilen kommt, kommen automatisch andere Menschen ins Spiel. Mhm. So, und ich war damals schon sehr Dalai Lama-affin, ich habe schon viel gelesen über den Dalai Lama. und war dann zurück in Deutschland und wollte an sich mir nur ein Allradfahrzeug zulegen, mit dem ich eben über Land neue Abenteuer erleben kann. Und dann kam ihm im Internet dieser Wasserwerfer zum Verkauf. Und als dieser Wasserwerfer vor mir stand im Bild, wie man damals gerade Stuttgart 21 den Leuten die Augen ausgeschossen hat mit dem Ding, habe ich gesagt, hey, wenn ich das Ding ersteigern kann, dann mache ich damit eine friedliche Mission und automatisch wurde der Dalai Lama zum Ziel.
Was kosten so ein Wasserwerfer?
24.000 Euro.
Okay, und wie viele Kilometer hatte der schon drauf?
29.000.
Gut, aber er fährt bis heute.
Er fährt bis heute, aber gehört mir nicht mehr.
Gehört ihn nicht mehr. Aber ja. Er hat sich dann nicht nur zum Dalai Lama, sondern teilweise auch noch durch Alaska. Und
teilweise durch Kanada gebracht, ja.
Also unfassbar. So, die Verbindung war dann eben auch eine Friedensmission zu machen, Unterschriften, Geschichten zu sammeln, dort zu übergeben. Erzählen wir gleich, wie es ausgegangen ist. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik aus dem kulturellen Kreis. Hier ist Yongchen Lamo mit Happiness Is.
Auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Mario Goldstein mit dem Wasserwerfer zum Dalai Lama.
Wie geht es? Ich meine, den ruft man jetzt nicht einfach an und sagt, Mensch, Dalai, lass uns morgen Kaffee trinken.
Schön wäre es, aber so geht's nicht. Ich hatte natürlich auch eine große Achtung vor der ganzen Reise und ich wusste, das wird nicht einfach werden. Aber ich hatte trotzdem natürlich einen gewissen Optimismus. Ich war zu der Zeit ja schon in Indien. Ich habe die Tibeter so ein bisschen gekannt, die Buddhisten. Ich wusste, die haben ein großes Herz. So, ich habe dann einen Brief geschrieben an Dalai Lama, habe den ins Tibetische übersetzen lassen, um auch die Achtung dort irgendwie zu zeigen und habe dann auch tatsächlich eine Antwort bekommen vom Verbindungssekretär des Dalai Lamas, der natürlich gesagt hat, Dalai Lama hat keine Zeit, ist viel unterwegs, gesundheitlich und so weiter. Wieder hingeschrieben. Das ging dann 2-3 Mal hin und her, bis irgendwann mal in der Nachricht kam, ja, vielleicht könnten Sie mal ein Foto machen und Ihre Bücher überreichen. Das könnten wir uns vielleicht
also
vorstellen.
Bücher, das waren Grußbotschaften, Friedensbücher von Menschen von unterwegs.
Richtig, die Friedensbücher, das war dann so eine zweiten Etappe. Das war so ein bisschen mein Bonus, den ich dann noch oben draufgelegt habe, weil ich hatte 1000 Botschaften gesammelt von Kindern, Schulleuten und Privatleuten. Und hatte dann Bücher gebunden, Book of Peace. Und diese Bücher habe ich dann mit runtergenommen und wollte die dem Dalai Lama überreichen, so als Zeichen der Völkerverständigung. Das war so ein bisschen mein... Ja, so diese Triebfeder, diese Reise gewesen. Dann kam so diese Nachricht, eben wie gesagt, ein Foto kann ich machen. Das ist gut, reicht mir, auf geht's. Und dann bin ich losgefahren.
Und dann war es mehr als ein Foto.
Letztendlich war es dann mehr als ein Foto geworden. Es ist natürlich ein glücklicher Umstand gewesen. Wir kamen dann nach 3 Monaten dort unten an, mein Bruder und ich. Ich bin mit meinem Bruder gefahren damals. Und wir hatten da gerade den Iran hinter uns, Pakistan durchfahren. Das war natürlich auch spannend. Die ganze Reise war ja das Abenteuer an sich. Ja. Dass der Dalai Lama dann im Finale irgendwie da erst die Bücher bekommt, das war dann das Ende der Reise. Aber die Reise an sich ist ja schon das Abenteuer gewesen.
Sie haben vorhin schon über Spiritualität angefangen zu reden, die Sie ja letztlich in Indien gefunden haben und wo der Dalai Lama möglicherweise auch eine Rolle spielt. Inwieweit ist, oder wie würden Sie das formulieren, Ihre Spiritualität? Was ist der Antrieb, den Sie haben?
Ich sag mal so, man kommt im Leben immer mal an den Punkt irgendwann, wo man fragt, warum bin ich eigentlich hier? Und ich bin im Osten aufgewachsen. Die Kirche war dort eher zu vernachlässigen, so atheistisch. Meine Mutter selbst war auch in der Partei. Es gab viele Leute, die in der Partei waren. Das waren eben Leute, die ihre Beiträge bezahlt haben, aber eigentlich nicht viel damit am Hut hatten. War aber verbreitet. So hat man also mit Kirche, Glaube wenig am Hut gehabt. Es war alles ziemlich rationell angelegt. Und später dann, so nach 10 Jahren Unternehmertum dann, wo man ja auch viel mit Zahlen und rationellen Denken zu tun hatte, merkt man irgendwie, dass so kann das nicht funktionieren, das Glücklichsein im Leben. Und dann fragt man sich, warum ist man hier? Und dann fängt man an, sich eben mit Spiritualität automatisch zu beschäftigen. Ich habe auch viel mich natürlich mit Jesus beschäftigt und so weiter und habe da viel geguckt. Aber gerade der Buddhismus hat mich schon irgendwie immer angezogen, weil der auch sehr praktisch angelegt ist und auch so ein bisschen diese Demut mitbringt, zu sagen, okay, wir haben das zwar irgendwann mal niedergeschrieben, aber prüf das für dich selbst nochmal. Ja. Du musst das nicht 1:1 so annehmen. Wir wollen da nur einen Hinweis geben, aber wenn du der Meinung bist, das könnte auch anders funktionieren, dann setzt das anders um. Wichtig ist, dass das, sag ich mal, auch aus Mitgefühl rauskommt und dass das eben alles auch, man muss sich eben der Tragweite seiner Entscheidungen selbst bewusst sein. Es gibt einem natürlich auch ein hohes Maß an Verantwortung, aber ich fand es immer gut, dass man da so diese Freiheit hat, sich da zu entscheiden.
Ja, ich bin immer noch auf der Suche bei Ihnen zwischen dem Egoismus auf der einen Seite und diesem ganz starken sozialen und für andere mit anderen auf der anderen Seite. Wir machen mal noch ein bisschen weiter, wir kommen vielleicht nochmal an den Punkt. Jedenfalls haben Sie dann ja angefangen nach dieser Weltumsegelung und nach dem kurzen Kaffeeausflug zum Dalai Lama, das dann auch entsprechend hier zu schildern, also in Deutschland mit Multimedia-Vorträgen, Multivisionsschauen, wahrscheinlich auch um es zu refinanzieren, irgendwo ein Stück weit schlicht und ergreifend Bücher und so weiter und so. Wie erklären sich das eigentlich, solche Formate, und Sie machen jetzt ja sowas wieder mit den anderen Abenteuern noch, dass du heute in Zeiten von Internet und Co. trotzdem noch Menschen begeistern kannst, sich in irgendwo einen Raum zu setzen und sich sowas anzuhören, so einen Vortrag, was ja heute kein Dia-Vortrag mehr ist, sondern irgendwie Multimedia, digital.
Na gut, ich denke, dass die Menschen alle so ein bisschen innerlich auch spüren, dass viel heutzutage Show ist. Ne? Es ist viel Show, es ist teilweise viel auch gemacht, zusammengesetzt, so dass es halt alles gut klingt, ob das jetzt Filme sind und so weiter, Spielfilme, die sind ja absolut nicht authentisch. Das ist ja eine Sache, eine Fiktion, die man da vorgeführt bekommt. Und irgendwie glaube ich, dass die Sehnsucht nach authentischen Geschichten da ist, nach Wahrheit. Die Menschen sehen sich nach Wahrheit. So, das, was wir machen eben mit diesen Reisen und dann diese Live-Berichterstattung auf der Bühne mit den eigenen Fotos und Filmmaterial und so weiter. Ich glaube, die Menschen spüren, dass das authentisch ist, dass das Wahrheit ist und dass so das Land oder auch der Mensch tatsächlich tickt. Und ich glaube, dass das irgendwie eine Art zieht an.
Das Land, das dann als nächstes kam, Kanada, Yukon, Alaska, die Beringsee. Wie sind Sie auf diese Ziele ausgerechnet gekommen, wo jetzt gerade auch das Buch rauskommt, Sehnsucht Wildnis, wo man das ja schon sehen und lesen kann?
Na gut, mit der Sehnsucht Wildnis, diese Reise, die habe ich mit meiner jetzigen Frau damals entwickelt, diese Idee, weil nachdem ich dann vom Dalai Lama wieder da war, es war eine sehr öffentliche Reise, ne, mit viel Beteiligung und auch Medien und so weiter. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, eigentlich interessiert mich eher gerade mal, ob es überhaupt möglich ist, aus dem Hamsterrad der Gesellschaft, in dem ich ja dann auch wieder drin war, durch meine Vorträge,
Bücher
und heute noch drin bin eigentlich an sich, aber mich hat es interessiert, ob es möglich ist, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und dann kam so ein bisschen dieser Blick rüber nach Kanada, Alaska, eben aufgrund der Weite, Aussteigergeschichten und so weiter. Das hat mich interessiert. Und auch Ängste zu überwinden, gerade die Wildnis, Bären, Wölfe und solche Geschichten. Und diesen Sachen sind wir dann nachgegangen und darüber haben wir dann berichtet. Und darüber erzählen wir ja auch in dem Buch jetzt.
Wieder mit einer neuen Frau, also von denen, die wir bis jetzt mitgezählt haben, die dritte, aber sie haben ja nicht mit jeder eine Weltreise gemacht. Und wieder gab es dann auf dem Floß, also auf dem zweiten Teil der Reise, sind sie dann auf dem selbstgebauten Floß den Yukon runtergefahren. Gab es da dann scheinbar eine heftige Beziehungskrise?
Ja,
empfindet man sich in so einer Situation dann nicht eigentlich gerade als Schicksalsgemeinschaft, wo du sagst, jetzt musst du zusammen?
Wenn alle die gleiche Vorstellung von einer Reise haben, ja. Aber man wird es ja auch in dem Buch lesen, meine Frau und ich, wir hatten komplett unterschiedliche Ideen, wie diese Reise ablaufen soll. Bei mir war es so, aufgrund auch der Erfahrung in der Vergangenheit, ich wusste, ich habe ein Fernziel, den Beringsee. Ich wusste, das ist eine Aufgabe, 3000 Kilometer mit dem Floß, mit dem Holzfloß zusammengeschraubt, auf dem Yukon zu fahren. Das ist ja nicht gerade ein kleiner Fluss. Ne? So, und ich wusste, das Wetter kommt. Ich wusste, die Sommer sind kurz, der Winter kommt gleich. Da gibt es keinen Herbst, da geht es gleich ins Minus. So, also mir war das alles bewusst. Meine Frau, ne? Die hat gesagt, oh, schön hier, wunderbar. Ich setze mich vorne auf mein Floß und mach doch mal den Motor aus. Mhm. Ne? Und das ging auch die erste Hälfte der Reise sehr gut, aber bis wir dann in der zweiten Hälfte auch von den Einheimischen dann das Feedback bekommen haben, hey, ihr müsst mal ein bisschen euch beeilen, weil sonst kommt ihr nicht zur Beringsee, zumindest nicht einfach. Und daraufhin haben wir natürlich dann auch eine Krise gehabt. Ich habe dann ein bisschen Druck gemacht und gesagt, komm, wir müssen irgendwie schauen, dass wir Tagesziele setzen und so weiter. Und meine Frau war da eben nicht so dafür. Und da gab es dann halt so mal so eine Diskussion, aber da wollte sie halt mal schnell aussteigen auch. Da ist sie schnell, ja, ich gehe jetzt. So, dann steigt die auch mitten in der Wildnis aus, hat sich dann aber anders überlegt.
Hat denn diese Beziehung dann wenigstens überlebt, die Reise?
Kind
war ja diesmal keins im Spiel.
Kind war keins im Spiel, außer die Kinder, die wir eh schon hatten. Ja, die Beziehung hat's überlebt. Es gab auch eine Krise, aber wir sind heute hier noch zusammen.
Eine Weiterentwicklung möglicherweise.
Definitiv.
Musik aus dem Land, wo Sie unterwegs waren, aus Kanada. Musik von Feist. How come you never go there?
How come you never go there? How come so long?
der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Mario Goldstein. Freiträumer.
Das ist so dieses Label, das Sie für sich gefunden haben, ne? Freiträumer.
Freiträumer ist der Titel meines ersten Buches, welches ich rausgebracht habe 2004. Ich bin damals in Malaysia über eine Insel gefahren, die hieß Langkawi, und habe gesagt, Mensch, was bin ich überhaupt? Und irgendwie hat sich dieses zusammengesetzt aus Freiheit und Traum. Ich dachte, Mensch, du bist eigentlich ein Freiträumer. Und so ist das Wort entstanden und da ist das Buch entstanden und auch das heutige Festival, welches wir in Blauunter betreiben. Also zieht sich jetzt ein bisschen durch mein Leben gerade.
Ein Festival, auf dem Abenteurer dann auftreten und ihre Geschichten eben erzählen und Vorträge halten.
Richtig.
Was heißt denn jetzt Freiheit in erster Linie? Heißt es frei, muss man immer fragen, heißt es frei von irgendwas oder frei zu irgendwas?
Also ich glaube, Freiheit ist eine Definition, die sich jeder selbst geben muss. Das kann man nicht definieren und auf den Punkt bringen. Bei mir hat sich das immer wieder verändert, das Wort Freiheit. Such dein Glück bei dir selbst, teile dein Glück mit anderen Leuten, steige aus dem Hamsterrad der Gesellschaft, geh zurück zu deinen Schmerzen. Ist auch eine Art Freiheit, zu sagen, okay, du hast Schmerzen in dir liegen, schau dir die an, um die aufzulösen. Also Freiheit kann unterschiedlich definiert werden. Wichtig ist, dass man es dann immer wieder lebt. Freiheit entsteht letztendlich im Kopf, denke ich, und dort muss man sehen, ob ich sie finden kann oder nicht.
Mhm.
Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Welt bereist. Frei kann man auch hier im Schrebergarten sein.
Klar, aber wenn man sich eben gerade an so einem Beispiel wie Ihnen diese ganzen Reisen, diese ganzen Verwirklichungen suchen ja letztlich auch anschaut, gibt es bestimmt Menschen, die auf die Idee kommen zu sagen, Ego-Trip, Selbstverwirklichung. Auf der anderen Seite steht bei Ihnen ja auch dahinter ein Stück weit das Streben nach einer besseren Welt. Wie passt das zusammen?
Richtig. Grundsätzlich, Freiheit bedeutet ja auch für alle Menschen, dass man das tun kann, was man gerne möchte. Aber man muss trotzdem sagen, okay, was resultiert daraus, wenn ich das tue? So, und grundsätzlich die Welt zu bereisen und über Leute zu reflektieren, die man kennenlernt, ob das Aussteiger sind oder ob das pakistanische Zollbeamte sind, ob das der Dalai Lama ist oder sonst wer, da ist ja nichts Schlimmes dran. Das ist ja mein persönliches Bedürfnis meiner inneren Seele zu sagen, okay, ich möchte diese Erfahrung machen. Und von daher gehe ich eben diesen Dingen auf den Grund. Wie lange ich das so treiben will, vielleicht werde ich irgendwann mal ruhiger und setze mich lieber mal irgendwo hin und schreibe 2, 3 Bücher noch, die mir vielleicht am Herzen liegen. Wichtig ist ja, dass man mit dem, was man tut, niemand schadet.
Vielleicht ist ja auch irgendwann mal, geht so eine Sehnsucht ja auch irgendwann mal weg. Also Sie schreiben in dem Buch, das ja auch Sehnsucht Wildnis heißt, von dieser Sehnsucht und suchen ja auch, versuchen rauszufinden, was ist diese Sehnsucht eigentlich und warum?
Ja.
Jetzt, wenn diese 3000 Kilometer auf dem Yukon hinter sich haben, würden Sie sagen, dass diese Sehnsucht jetzt gestillt ist?
Ja, oder? Ich würde sagen, deswegen.
Also Wildnis abgehakt, brauchen Sie nicht mehr.
Mehr oder weniger ja. Also ich habe bei mir festgestellt, mich zieht es selten zweimal an den gleichen Ort.
Mhm.
Wenn ich ein Abenteuer erlebt habe oder eine Reise gemacht habe, dann ist es für mich okay. Dann habe ich das erlebt, ich habe die Länder bereist, ich habe die Menschen kennengelernt, klar. Und dann ist das Ziel erreicht, dann sage ich, okay, ist geschafft. Und in dem Moment geht bei mir ein neues Fenster auf, was auch immer das ist. Und dann habe ich ein neues Ziel. Und das ist dann meine neue Sehnsucht, wenn man das so will. Und manchmal kommt es halt auch unverhofft in Richtungen, wo man vorher gar nicht dran denkt, wie jetzt gerade das grüne Band zum Beispiel.
Kommen wir gleich zu. Diese Wildnis, was haben Sie sich davon versprochen gehabt? Also wie Sie sagen, es war auch eine Art Selbsttherapie. Bären,
ja.
Gehen Sie inzwischen stressfrei mit Bären um, wenn Sie welche treffen?
Weiß ich nicht, ob ich mich da so cool vor den Bär stellen würde, mitten in der Wildnis. Aber ich habe natürlich viel darüber erfahren. Also es wird mir sicherlich nicht schaden, wenn ich irgendwann mal den Bär sehe in der Wildnis. Also ich könnte meine Ängste abbauen.
Ja?
Mich hat mir auch interessiert, wie leben denn die Menschen dort? Weit ab der Zivilisation, ohne Strom, ohne Wasser, natürlich unter diesen harten Bedingungen auch. 8, 9 Monate kalt, Winter, dunkel. Wie leben die Leute dort? Von was ernähren die sich? Was machen die überhaupt für einen Eindruck so auf mich? Und das war für mich wichtig. Und ich würde jetzt nicht unbedingt im Yukon leben wollen.
Ja, ne? Sehnsucht gestillt.
Sehnsucht gestillt. Also man muss da auch viel aushalten können.
Wovon die Bären sich ernähren, mussten sie nicht rausfinden, erfreulicherweise. Ich habe irgendwann mal gelernt, oder man soll sich einfach totstellen.
Beim Grizzly, ja.
Beim Grizzly.
Beim Schwarzbär ist es ein bisschen anders. Der Schwarzbär, wenn attackiert, dann soll man sich verteidigen. Zumindest habe ich das von einem gelernt, der sehr, sehr viel sich mit Bären beschäftigt. Dann soll man um sein Leben kämpfen.
Aber es blieb in der Theorie.
Es blieb alles in der Theorie.
Gott sei Dank. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, nach Yukon, Weltumsegelung, Indien, klingt jetzt so eine Reise entlang der deutsch-deutschen Grenze, also an diesem grünen Band, die dann als nächstes kam, klingt jetzt eher unspektakulär.
Könnte man meinen.
Keine Bären.
Keine Bären, aber andere Schmerzen.
Aha.
Schmerzen, die, sage ich mal, ganz andere woanders liegen, und zwar in mir selber. Und das ist eine Sache, die ich unterschätzt habe ein bisschen damals. Mir ist dann aufgefallen, als ich damals vom BUND angesprochen wurde, ob ich diese Grenze ablaufen würde, das sind ja immerhin 1400 Kilometer knapp, 1393 genau, dass ich 28 Jahre nicht mehr an dieser Grenze war. Ich habe, nachdem ich dort eingesperrt wurde damals und so weiter, habe ich mich dort ferngehalten und es war auch eine unterbewusste Entscheidung, dort nicht mehr hinzugehen, weil ich habe gesagt, gut, warum? Aber irgendwie verdrängt man ja. Man verdrängt ja das Erlebte. Man verdrängt den Gefängnis mit 15, mit 18, das Unrecht, auch diese Schmerzen, die man selbst so, weil man ja, man konnte es ja nicht verstehen. Warum sollte man, man wollte ja nichts Schlimmes machen, man will nur frei sein. Ja. So, egal. Und auf jeden Fall kam dann der BVMD auf mich zu und ich habe gesagt, okay, ich mache das. Ich laufe diese Grenze ab. Und habe irgendwie vielleicht auch intuitiv gespürt, dass das für mich eine Vergangenheitsbewältigung sein wird und auch natürlich eine Versöhnung mit der Vergangenheit bringt. Und letztendlich musste ich es dann erfahren auch, dass es doch teilweise sehr schmerzhaft war.
Aber auf eine andere Art halt.
Ja. Andere Art, emotional und so weiter, wo man eben immer wieder an seine Grenzen kommt und wo alte Wunden aufbrechen.
Apropos Vergangenheitsbewältigung. Nächstes Jahr werden Sie 50.
Richtig.
Bedeutet das was?
Also Alter selbst spielt für mich gar keine Rolle. Ja. Für mich zählt das Hier und Jetzt. Ich versuche immer in meinem Leben, egal wo ich stehe, das Beste draus zu machen. Mhm. Weil die Zeit kann keiner von uns aufhalten. Das heißt also, die fließt an uns vorbei oder wir fließen damit, wie wir halt wollen. Das kann nichts machen.
Also es muss bis 50 auch nicht noch auf alle Fälle irgendwas erledigt werden.
Nein, überhaupt nicht.
Wie stellen Sie sich Ihr Alter vor? Also tatsächlich, keine Ahnung, 30 Jahren mit 80? Meinen Sie, dass Sie immer noch so viel unterwegs sind, welcher Form und wo auch immer?
Ich denke nicht so weit voraus.
Naja.
Ich baue nicht auf irgendwelche Rentenansprüche, weil ich eh keine bekomme. Ich bin jemand, der mehr am Hier und Jetzt lebt und denke, okay, ich muss mein Leben jetzt leben. So. Und deswegen eben auch, mein Ziel muss es mal sein, irgendwann irgendwo zu sitzen und sagen, okay, wie Morgan Davis hier im Buch, der sagt, okay, ich habe all meine Träume gelebt. Wenn ich das irgendwann mal sagen kann, dann habe ich alles richtig gemacht.
Aber in irgendeiner Art von privater Rentenversicherung zahlen Sie auch ein.
Wer sagt das?
Ich frage.
Ich nicht, nee.
Ich zahle natürlich nicht fragen ein. Sie nicht, ich frage.
Ja. Ich zahle nicht ein, nee.
Nein?
Nein.
Ja, Abenteurer.
Also schlimm wäre es gewesen, wenn ich jetzt 30 Jahre lang eingezahlt hätte und müsste mir das heute angucken, das Elend, was heute herrscht. Da kann man sich drüber ärgern. Aber wenn man nie was eingezahlt hat, dann wird man immer auf sich selbst angewiesen sein und muss sich nicht ärgern.
Eben, dann
über
ist man
andere
immer
Dinge.
Auf sich selbst angewiesen.
Richtig.
Genau.
Rüdiger Nehberg steht heute noch auf der Bühne, der ist über 80.
Ja, ich habe ja vorhin gefragt, sind Sie ein Hasardeur oder was ist es, das Sie antreibt? Klar.
Ich glaube einfach ans Leben.
Gutes Weiterglauben. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, Mario Goldstein. Danke sehr.
Danke auch.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Transformer, ein Podcast über den Weg von Steffi zu Henry.
Das hier ist die Geschichte von jemand, der sein Leben mit Mitte 30 komplett auf den Kopf stellt und damit meins auch ganz schön durcheinander wirbelt. Das ist die Geschichte, wie aus meiner besten Freundin mein bester Freund wird.
Für mich ist es auch noch voll schwierig, auch wenn ich mich jemandem jetzt neu vorstelle und dann zu sagen, hallo, mein Name ist Henry.
Die Geschichte einer Transition, aber vor allem einer ungewöhnlichen Freundschaft. Alle Folgen von Transformer gibt es unter bayern2.de/podcast, in der Bayern 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.